Ja, das ist so wunderschön zu singen und dann singt man sich so in die Wahrheit hinein, ne? Und zwar in die, die wir jetzt brauchen. Und eine Wahrheit ist, dass viele falsche Könige abgesetzt werden müssen. Denn die Gemeinde ist in die Hände vieler Fürsten gefallen, die der Herr nicht eingesetzt hat, um ihre Herrschaft zu sein. Ja, und dann steht hier so schön Sprüche 31. Das geht ab Vers 10 los, ja hier mit der tüchtigen Frau. Vorher geht es um die Männer, da wird nie drüber geredet, ist mir aufgefallen. Die Leute denken, mit Vers 10 geht Sprüche 31 los. Eine tüchtige Frau. Wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. So, in Wahrheit steht hier nicht eine tüchtige, sondern eine mächtige. Das haben die Übersetzer sich nicht getraut, das auch so zu übersetzen. Die haben gedacht, wenn es um eine Frau geht, ist es tüchtig. Wenn es um den Herrn geht, ist es mächtig. Wenn es um die Männer geht, tapfer. So sind die Übersetzer. Ja, aber eigentlich steht da mächtig, eine mächtige Frau. Wer findet die? Mächtige Frauen sind in der Gemeinde eigentlich nicht besonders beliebt. Wir haben doch sehr lange so das Bild gepflegt, die unterwürfige, bisschen dümmliche Frau, die abhängig ist und die sich um das Haus kümmert. Wunderbar. Ja. Aber diese Frau hier in Sprüche 31, die ist also mächtig und die ist so dermaßen mächtig, dass die in der Gemeinde gar nicht gut ankäme. Die ist sowas von männlich, also die ist sowas von tough und die kauft hier Felder und hat ein Riesengeschäft am Laufen und Gürtel und was sie alles macht und ist da also Tag und Nacht zugange und also, ja, die fromme Helene ist es nicht. Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Hat auch noch Personal. Hättest du auch gern mal Personal? Ja, ein bisschen Personal wäre mal schön. Und so geht das weiter und dann heißt es, und jetzt hört euch das an, Vers 25. Das ist so Hall hier drin in dem Mikro. Klingt nicht gut. Vielleicht kann man das noch ein bisschen enthallen. Ja, so, da heißt es, Kraft in der Elberfelder, Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Und unbekümmert lacht sie dem Kommen, dem Tag entgegen. Wer hat eine andere Übersetzung? Wie habt ihr das? Ja, Jana?
Lacht des kommenden Tages.
Noch ne?
Macht ist und Hoheit ihr Gewand.
Macht und Hoheit.
Sie lacht des späten Tages.
Ja. 25 ist das. So, und ich hatte eben im Gebet einfach oder in unserer Anbetung diesen einen Look, ja. Es gibt ja durchs ganze Neue Testament die Auseinandersetzung mit diesen sogenannten falschen Aposteln. Ne? Und viele Kapitel, also das ist viel umfangreicher, als man so denkt. Dieses Thema mit den falschen Brüdern, es gibt auch falsche Schwestern, aber die nennt man nicht extra mit. Und mit den falschen Aposteln und dann, ja, und das, was... Wenn so viel Verkehrtheit kommt in die Gemeinde, so viel Falschheit, dann geschehen Dinge, die die Ehre in den Schmutz treten. Und es ist keine Würde mehr. Und es ist keine Ehre. Kraft und Würde sind ihr Gewand. Wenn ihr euch vorstellt, diese Frau wäre die Gemeinde. Kraft und Hoheit ist ihr Gewand. Wie klingt das? Der Jesusgemeinde in Fürth. Kraft und Hoheit ist ihr Gewand. Und unbekümmert lacht sie dem kommenden Tag entgegen. Ist das gut? Also da würde ich hingehen. Da würde ich glatt hingehen. Aber da in die Gemeinde geht man ja nicht, man ist ja die Gemeinde. Wir sind ja die Gemeinde, nicht? Wir gehen da nicht hin, wir sind. Wir, die Menschen, wir sind die Gemeinde. Kann man nicht hingehen, aber man kann dich besuchen, aber so die meisten denken, sonntags gehe ich in die Gemeinde, das ist ein Irrtum. Die Gemeinde geht sonntags auch mal in den Gottesdienst, aber vielleicht auch nicht. Und montags geht sie auf die Arbeit oder wechselt Windeln oder ich weiß es nicht, was sie macht. Alles die Gemeinde, wir sind es. Du und ich, wir. Also, dein Leben könnte vielleicht auch dieses Gewand bekommen, Kraft und Würde. Wie wäre das? Wäre das nicht schön? Kraft und Würde sind dein Gewand und unbekümmert lachst du dem kommenden Tag entgegen. Das klingt so sorglos. Hm? Ja, darf man denn sorglos sein? Ja, ich höre ein, es hätte sehr viel deutlicher ausfallen können, dass, ja, also Jesus hat sehr klar gesagt, macht euch also überhaupt gar keine Sorgen, ne? Und weil er das so deutlich sagt, wurden wir daran gewöhnt, uns aber wirklich sehr viele Sorgen zu machen. Das ist einfach immer so. Ne? Der Herr sagt, macht es bitte überhaupt nicht und wir sind voll davon. Was ist das nur? So Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen, was ihr essen, wie ihr wohnen sollt. Macht euch keine Sorgen um den kommenden Tag, sondern lache ihm entgegen. Sorgen oder lachen? Du hast die Wahl. Entscheide dich, bekehre dich. Du hast die Wahl. Und die Sorgen sind ziemlich aufdringlich, ne? Das ist eine aufdringliche Bande. Und die haben dich schon so lange terrorisiert und schon so lange haben die dir gesagt, dass du wirklich ein armer Tropf bist. Und dass du ein Problemfall bist. Und dass es bei dir schwerer ist wie bei den anderen. Und dass du eben, ja, wenn die anderen überhaupt wüssten, was wirklich mit dir los ist, dann Katastrophe. Ja, und so drängen die Sorgen dich in die Isolation. Und du führst ein zerteiltes Leben. So ein verborgenes, das sind die Sorgen alle, deine Freunde, die sitzen alle bei dir und spielen Skat. Und dann gibt es den frommen Teil, den anderen Teil, den du sehen lässt nach außen. Und da kann man auch sonntags morgens im Gottesdienst schon mal 1-2 Stunden lächeln. Geht ganz gut, gar kein Problem. Ne? Dann geht man nach Hause. Auf dem Rückweg schon streitet man mit seiner Frau über dies und das, man weiß hinterher nicht mehr genau über was, ist auch nicht wichtig. Man hat jedenfalls gestritten, das gehört einfach dazu. Und so, ja, keine Kraft, keine Würde, kein Lachen. Aber wir sind gehorsame Christen. Ich meine, das schon, ne? Ist klar. Ja, nee, ist klar. Wir tun gar nicht, was der Herr sagt. Der Herr sagt, mach dir gar keine Sorgen. Alle Sorgen werft auf ihn, denn wie viele? Nur die ganz Großen. Die Kleinen sind zu klein. Ich meine, damit kann ich den Herrn nicht belästigen. Die können wir auch selber. Oh, das hören die Sorgen gerne. Dass du sie tragen kannst. Gnade deinen Schultern. Gnade deinem Rücken. Rückenschmerzen vorprogrammiert. Ja, so sind die. Also macht euch gar keine Sorgen. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Ja. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, mit dem ihr wisst, die gleichen Leiden gegenüber eure Brüder in der Welt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er möchte ganz gerne dich verschlingen. Und der Herr möchte dich einhüllen in diesen Mantel von Kraft und Würde. Und ich habe festgestellt, viele Gemeinden haben diesen Mantel komplett verloren. Wir reden ja auch, wenn wir von Mänteln reden, sagen wir, das ist eine Salbung. Das ist eine Salbung, das ist eine Befähigung, das ist eine Kraft, die auf einen kommt. Und das ist auch eine solche Kraft, die der Herr der Gemeinde geben möchte, Kraft und Würde. Du hast so ein Power, wenn du das liest, was von dieser Frau da geschrieben steht. Die steht ja früh auf, bevor schon die Sonne aufgeht. Ihr Licht verlischt nicht und Tag und Nacht ist die zugange. Und die kümmert sich um alle Vorgänge in ihrem Haus und die kauft dann ja auch noch, noch einen Weinberg und dann tut sie noch die Gürtel und dann holt sie von fern her und überhaupt und was alles. Und ihr Mann ist bekannt in den Toren. Und es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf. Und rühmt sie. Hey. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Was steht da? Als mächtig. Viele Töchter haben sich als mächtig erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Ja. So, also jedenfalls diese Frau, wenn ihr euch diese ganzen Verse durchlest, was die also alles macht, dann denkt ihr euch, das ist ja nicht, das geht ja gar nicht. Wie kann die Frau so viel Kraft haben? Das ist doch nicht normal, ist es auch nicht. Ich habe festgestellt, die meisten Gemeinden sind müde, einfach durchweg müde. Die haben so viel Gemeindearbeit betrieben, dass sie jetzt echt müde sind. Aber das soll man nicht sein. Und also nimmt man Aufputschmittel in irgendeiner Form, um wach zu bleiben und weiterzumachen. Weiter. Und es ist so viel Druck, dass wir immer weitermachen. Wir müssen weiter. Die Peitsche im Rücken, weiter. Ja, aber hier diese Frau, das ist interessant. Sie muss nicht weiter gepeitscht werden, sondern sie hat so viel Kraft. Ja, ich kann euch nur empfehlen, das ist eines der Geheimnisse, der Gemeindegeheimnisse. Wir sollten ein Haus der Kraft sein. Wir sollten. Dafür brauchen wir aber diesen Mantel. Kraft und Würde sind ihr Gewand. Und unbekümmert, ohne Sorgen, lacht sie dem kommenden Tag zu. Was meinst du, wie viel von deiner Kraft du an Sorgen verlierst? Naja, es könnte schon eine ganze Menge sein. Ne? Wir verlieren jede Menge Kraft an Sorgen, an die Probleme, an die Schwierigkeiten, um die wir uns drehen und über die wir dann so viel reden und die dann so wichtig sind. Kommt alle, betet für meine Probleme. Und die Probleme sind so prominent und die sind ja so wichtig und die sind ja so groß. Und da lacht dann keiner mehr. Ja. Und so kann es sein, dass die Probleme so peu à peu die Könige werden in der Gemeinde. Wir haben eine Problemgemeinde. Kennt ihr Problemgemeinden? Oh ja, es gibt ganz viele Problemgemeinden, voller Probleme. Alles ist problematisch. Und ja, was ist passiert? Ich habe Folgendes gemerkt, was auch mit der Gemeinde oft passiert ist, dass die Gemeinde am Anfang noch Jesus anbetet. Jesus ist wichtig, Jesus ist alles, Jesus ist der König. Und dann nach einiger Zeit wird die Anbetung ein bisschen dünner. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr über Probleme reden. Gemeindeversammlung. Worum dreht sich die Gemeindeversammlung? Jedenfalls nicht um Jesus, sondern um die Probleme, die mal besprochen werden müssen. Was soll man denn sonst besprechen? Und so kann es sein, dass so nach einiger Zeit das Gebet eigentlich immer dünner wird. Das Gebet hört auf und die Probleme sind on fire. Sie sind die Könige in der Gemeinde. und alle werden eingespannt, um die Probleme im Schach zu halten. Und jede Gemeindeversammlung ist ein zähes Ringen der einen Partei gegen die andere Partei. Und die wollen das so und die anderen so und alles. Und der König wird dabei vergessen oder instrumentalisiert. Mir hat Jesus aber gesagt, diese Gemeinde muss. Wer folgt mir? Mir hat Jesus anders gesagt, wir müssen evangelisieren. Und der Nächste, nein, wir müssen das. Und das ist alles nicht falsch, ne? Und ist doch falsch. Die Gemeinde, Jesus hat gesagt, er ging in den Tempel mit dieser Peitsche, ne? Ich meine, das ist mal ein Gottesdienstbesuch, ne? Da geht einer in die Gemeinde, nicht mit der Bibel, sondern mit der Peitsche. Und dann auch noch der Herr, der Friedefürst. Mit der Peitsche. Und dann wirft er da die Tische um und ist richtig aggressiv, ne? Ja, darf man, geht gar nicht, ne? Aber so unchristlich hat der Christus sich verhalten. Und hat die Tische umgeworfen und dann Riesenchaos ausgelöst und dann ja, mit der Peitsche und hat die da rausgetrieben. Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, die Jünger saßen in irgendeiner Ecke völlig verschreckt und haben gesagt, wir kennen diesen Mann nicht. Ich meine, der hat sich schon in vielen Gottesdiensten daneben benommen. Dieser Mann namens Jesus. Aber das war jetzt der Gipfel. In die Zentrale, in die fromme Zentrale einzurücken mit einer Peitsche. Hallo, das war der Weckruf für die ganze Nation. Das ist ja wie in den Petersdom einmarschieren. Das ist ja ungeheuerlich. Boah, Schlagzeile. Der angebliche Messias hat den Tempel verwüstet. Hört, steinigt ihn, kreuzigt ihn, ja, alles. Und die Hosianna-Zeitschrift hat gesagt, nein. Ja, nun gut, also er ging mit dem, und dann hat er doch hier Folgendes gesagt, ihr kennt das, er sagt, ihr habt dieses Haus zu einem Kaufhaus gemacht. Alles ist Geschäft. Aber der Herr hat es eigentlich zu einem Bethaus gemacht. Steht ja auch in vielen russlanddeutschen Gemeinden Bethaus. In manchen wird auch gebetet. Und ja. Und jetzt ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Und es klingt so selbstverständlich, aber die Gemeinden verlieren es reihenweise, dass sie Jesus König sein lassen. Dass sie akzeptieren, diese Gemeinde ist nicht unsere Gemeinde, sondern seine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist nicht dafür da, meine Probleme zu lösen, sondern diese Gemeinde ist dafür da, den Herrn anzubeten. Der löst meine Probleme. Meine Sorgen bringe ich nicht der Pastorin, meine Sorgen bringe ich Jesus. Wer ist für meine Probleme zuständig? Hallo, der Gebetskreis? Nein, 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 ist er nicht. Das ist aber böse. Ich dachte, ich komme hierher und alle kümmern sich um mich. Und jetzt heißt es, kümmere dich selber um dich. Das ist eine Zumutung. Aber genauso muss es sein. Du kümmerst dich um dich, ist dein Leben. Und du kannst selber zu Jesus gehen. Und du kannst alle deine Sorgen auf ihn werfen und er ist besorgt für dich. Ja, aber das kann ich noch nicht so glauben. Ich bin noch nicht so weit. Ich gehe zu denen, die schon weiter sind, die sollen für mich beten. Nein, so geht das nicht. Denk dran, die Sorgen sind sehr raffiniert. Das sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Das sind diese kleinen Sachen, ja, die immer und immer wieder nagen und immer wieder an uns fressen und immer wieder die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, die gleichen Krankheiten, das gleiche Zeug. Und dann sind wir irgendwann erschöpft. Wir sind dann müde. Eine müde Gemeinde kann von einem Teufel, der wie ein Löwe ist, ganz gut erwischt werden. Ja? Wenn du gar nicht mehr rennen kannst, dann bist du eine leichte Beute. So machen die Löwen das. Die hetzen die Herde und dann bleibt ein Tier zurück, weil es müde ist. Und es ist nicht mehr im Verband. Es fällt zurück. Und der Löwe denkt sich, na hurra, Mittagessen gesichert. Das fress ich. Und viele Gemeinden sind sowas von gefressen. Wirklich. Du musst die ganze Gemeinde aus dem Feind herausholen. Die ist schon gefressen. Die ist weg, die ist da drin. Die ist nicht mehr in Christus, die ist im Feind. Ich weiß, das klingt ganz unglaublich, es ist aber so. Ja. Und Menschen gehen dahin und sie kriegen gar keine Kraft, sie verlieren. Auch noch die Kraft, die sie haben, verlieren die noch in der Gemeinde. Die kommen nach dem Gottesdienst raus und sagen, oh, ich bin richtig fertig. Also, ich bin richtig fertig. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich schäme mich auch schrecklich. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich es hinter mir habe. Ist das nicht ein Drama? Ja, jetzt sagt also Jesus, dieses Haus des Herrn soll ein Haus des Gebets sein. Ein Haus des Gebets. Was ist also unsere allererste Notwendigkeit? Das Gebet. Wenn eine Gemeinde nicht im Gebet schwebt, im Gebet badet, im Gebet sowas von satt und fett und voll ist, dann wird die irgendwie ganz schnell rausgetrickst aus dem, wie es sein muss. Jesus sagt, betet wie viel? Alle Zeit. Ja, das ist ja viel, ne? Das ist wie alle Sorgen weg und stattdessen bete doch alle Zeit. Machst du dir gar keine Sorgen mehr, die du dir sonst alle Zeit machst? Du kannst dir doch alle Zeit beten. Das ist ein guter Tausch. Statt Sorgen machen, die gibst du mir, ich gebe dir Gebet. Ich kümmere mich um die Sorgen, du kümmerst dich um das Gebet. Bete, was das Zeug hält. Das kann ich aber gar nicht, das musst du auch nicht. Der Geist wird dir helfen. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also musst du es können? Nein. Du kannst dich aber dem Geist hingeben, du kannst ihn bitten. Heiliger Geist, bitte, hier bin ich. Hier ist mein Mund. Ich weiß nicht, was. Du schon. Hilf mir. Und dann hilft er dir auch. Er ist ja der Helfer. Habt ihr schon mal gehört? Der Heilige Geist ist der Helfer. Naja, wenn er schon den Titel hat, ne? Dann können wir uns von ihm ja helfen lassen. Und das Erste ist, dass wir ohne Unterlass beten. Immer Gebet, immer, immer stark im Gebet. Ich habe gemerkt, bei den allermeisten Gemeinden ist das, was hinten runterfällt, das Gebet. Weil die Leute haben so viel Gemeindearbeit, die haben so viel zu tun und jeden Wochen, jeden Abend ist irgendein Treffen. Und noch, und dann, und sie merken, das Einzige, was sie streichen könnten, ist das Gebet. Ja, und dann haben wir schon wieder diesen Tempel, dass er voller Geschäftigkeit ist und dies und das und jenes und was da also alles geregelt und getan wird. Nur gebetet wird nicht mehr. Wenn man so in einer Phase ist, wo das Gebet noch heiß ist, kann man sich das gar nicht vorstellen. Man denkt sich, das ist aber doch so schön und die Anbetung und die Lieder und ah. Das werden wir nie verlieren. Aber es geht ganz schnell. Ganz schnell. Weil wir haben eine Orientierung, wir haben auch vorhin drüber geredet. An Arbeit. Ne? Wir sind leistungsorientiert. Und wir nennen es auch Gemeindearbeit, nicht Gemeinderuhe. Wir wissen von Ruhe echt wenig. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch noch ein bisschen Gemeindearbeit oben drauf packen. Ihr habt ja noch nicht genug. Da ist noch ein bisschen freie Zeit am Sonntag. Die können wir noch, her damit. Ja. Ja, Ruhe. Wie ist das mit der Ruhe? Die Ruhe ist wesentlich. Alles Wesentliche wird in der Ruhe geboren. Das heißt an einer Stelle, durch Stillsein und Hoffen würdet ihr stark sein. Nächster Satz, aber ihr wollt nicht. Aber Jesaja 30, 15. Durch Stillsein und Hoffen würdet, aber ihr wollt nicht. Vergebens ist es, dass ihr früh aufsteht und das Brot der Mühsal esst. So viel gibt Gott seinem Geliebten im Schlaf. Nee, jetzt. So was Faules. Wo steht's? Was ist? Ja, Psalm. Ja, das ist also wichtig, so dieses mit der Ruhe. Ne? Also alle Gemeinden fahren ab auf Arbeit, es gibt so viel zu tun und wir haben so viel es ist so viel abzuarbeiten und so vieles wollen wir machen und tun. Aber wie ist es mit der Ruhe? Kommt zur Ruhe, komm in die Ruhe. Hebräer Kapitel 3, Hebräer Kapitel 4 geht nur um die Ruhe. Nur um das Eintreten in die Ruhe Gottes. Die Ruhe von den eigenen Werken. Ja, was machen wir denn dann? Ja, bemüht nichts. Ja, wie macht man nichts? Ja, es bat mich hier, die Tamara hat mich gebeten, ein paar Worte zu sagen über diese Ruhe, nämlich in Sachen Sabbat. Sabbat. Und der Sabbat ist so ein ewiges Prinzip. Und mir geht jetzt nicht darum, zu welcher Stunde und welcher Tag und wie man alles genau äußerlich richtig macht, sondern es geht um das Prinzip, dass wir, wenn wir eine Woche hinter uns haben, gucken wir zurück. 6 Tage. Können wir uns gerade noch so erinnern, vielleicht, wenn wir einen Kalender haben und Tagebuch führen. Denn heutzutage sind die Wochen ja sehr voll. Ne? Wahnsinnig voll. So. Okay, und jetzt sollst du in die Ruhe kommen. Du bist aber ja noch abgefüllt mit der Woche bis hier. Du hast noch auf deinem Computer innerlich hast du noch 20 Programme offen. Und die Fenster sind noch offen. Und es ist so vieles Unabgeschlossenes. Jetzt kommst du in die Ruhe und du beendest die Woche. Beende die angefangenen Dinge. Führe sie zu einem Ende. Beschließe. Lege ab. Vergib, hör auf. So, dein Tisch, geistlich gesehen, dein Tisch liegt voller Aufgaben, voller Dinge, voll allem Möglichen. Und jetzt sagst du, ein Buch nach dem anderen wird geschlossen, ein Programm nach dem anderen wird geschlossen. Ich fahre alles wieder runter, bis ich auf Null bin, auf Anfang. Alles auf Anfang. Reset-Taste. Alles wieder auf Null. Wie wäre, klingt schon gut, ne? Klingt schon so entspannend. Sehr wichtig, sehr wichtig. Viele von uns haben innerlich so eine Ablage, die ist schon jahrelang nicht mehr irgendwie abgeräumt worden und geleert worden, ja? Der Papierkorb ist und alles ist so überfüllt. Und dann soll der Herr dir noch was geben, noch obendrauf. Eine Gabe. Das macht er nicht. Der sagt, okay, ich werde dir schon eine Gabe geben, aber erst wird alles andere abgeräumt. Dann tue ich dir was Neues auf den Tisch. Aber erstmal muss das alles runter. Spülen, aufräumen, ablegen, wegordnen, alles wieder auf Null. Sabbat. Das ist das Erste. Gott hat geschaffen und Gott hat zurückgeschaut und gesagt, hat es als gut befunden, hat es bewertet, was er getan hat. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist auf eine Woche zurückschauen, mit ihm zusammen machen das, wir laden ihn ein, Heiliger Geist, hilf mir. Ich kann das mit dieser Sabbatruhe nicht. Hilf mir, diese Woche zu beurteilen. Was ist da gewesen? Was ist gelaufen? Was war eigentlich wirklich wichtig? Und der Heilige Geist wird dir einige Dinge betonen, die er sehr wichtig findet, die du gar nicht so wichtig findest. Und er wird andere Dinge, die du sehr wichtig findest, wird er sagen, das ist eigentlich nicht so wichtig. Er hat da seine ganz andere Bewertung. Aber wir bewerten und wir fahren das alles wieder runter und wir beenden und wir beschließen. Und das Ziel ist, dass wir frei werden. Ne? Freiheit. Wir legen so lange ab, wir legen die Sorgen so dermaßen ab, bis wir wieder ganz frei sind, bis wir wieder im Jetzt angekommen sind, bis wir wieder ganz bei uns sind und ganz bei ihm. Und dann merken wir, wenn es geklappt hat, dass wir innerlich wieder aufatmen. Wir haben so viele Lasten losgekriegt und das Leben sieht schon auf einmal wieder viel besser aus und wir merken, die Kraft kommt wieder. Die Kraft kommt wieder. So. Wunderbar. Und wir werden innerlich wieder wie Kinder. Wir sind klein. Wir haben das alles jetzt abgelegt und jetzt können wir laufen. Wir können wieder fröhlich werden. Wir sind so, ja. Und es ist nicht zweckorientiert. Wir sind einfach frei. Für die Freiheit hat uns Christus befreit. Ein bisschen Freiheit wäre schön, ne? Sehr wichtig, das Zweite, was geschieht in dieser Sabbatzeit, ist eben, was ich sagte, wir kommen wieder wirklich zur Besinnung. Wir kommen wieder zu uns, wir kommen wieder zum Herrn, wir erinnern uns wieder, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen, worum es eigentlich alles geht. Vielleicht haben wir das schon wieder vor lauter Arbeit vergessen. Jesus sagt der Gemeinde in Ephesus, ihr habt ja echt viel gearbeitet, aber da gibt es etwas, das habe ich gegen euch. Dass ihr eure erste Liebe verloren habt. Und was bleibt bei der vielen Arbeit immer auf der Strecke? Die Liebe. Ist es nicht in allen Beziehungen so? Wir arbeiten und arbeiten und am Ende haben wir uns verloren. Und das ist so tragisch. Ne? Und Liebe braucht Zeit. Ja, das ist das, was wir nicht haben. Wir haben die Uhr, aber keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit, aber der Herr will Zeit. Und der Herr sagt der Gemeinde in Ephesus, das lasse ich euch nicht durchgehen. Der sagt, wenn ihr davon nicht umkehrt, werde ich die Gemeinde beenden. Das ist doch krass, oder? Der sagt, er lobt, ihr habt viel getan. Er fängt wirklich mit dem Lob an. Aber dann sagt er, aber eure erste Liebe, die Liebe des Anfangs, habt ihr verloren, habt ihr drangegeben für die Arbeit und ich werde es nicht akzeptieren. Ihr könnt Buße tun, ihr könnt umkehren. Und wenn ihr umkehrt, werde ich euch geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies steht. Wollt ihr davon mal essen? Ja, ihr sollt. Und der Herr würde dich gerne, wenn du nur etwas Zeit hättest und wenn du mit ihm in Liebe wärst, würde er dich bis in die Mitte des Gartens mitnehmen, wo der Baum steht. Und er würde dir davon zu essen geben. Und wenn du von der Frucht des Lebens isst, was glaubst du passiert mit dir? Mann, du wirst sowas von lebendig. Du wirst sowas von lebendig. Dass du über Tische und Bänke springen könntest. So diese Erschöpfung, diese Müdigkeit wird komplett aufgehoben. Da ist dann keine Müdigkeit mehr und keine Erschöpfung, auch nicht ein bisschen. Wäre gut, ne? Gar keine Erschöpfung, gar keine Müdigkeit. Der Herr gibt dem Müden Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögen. Denn selbst junge Männer werden müde und matt und Jünglinge stolpern und fallen oder wie heißt es. Aber die auf den Herrn harren, die gewinnen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln, wie die Adler. Dass sie laufen und nicht müde werden. Dass sie gehen und nicht ermatten. Jesaja 40, Ende. Also am Ende steht das. Die Stelle mit dem Schlaf, Psalm 127, 2. So viel gibt der Herr seinem Geliebten im Schlaf. Psalm 127, 2. Sehr wichtig für die moderne Gemeinde. So, okay, also das ist wichtig. Jesus, wir fragen uns die Geheimnisse der Gemeinde. Wir haben die Sendschreiben, ne? Wir haben 7 Sendschreiben. Da stehen die Geheimnisse alle drin. Und ich habe mich mal gefragt, was eigentlich, warum, zu jeder dieser Gemeinde wird ja gesagt, hört auf das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und wer überwindet, dem gebe ich. Zum Beispiel zu essen von dem Baum des Lebens. Alles, was in diesen Sendschreiben steht, wo der Herr sagt, das gebe ich denen, die überwinden. Wenn du dir das durchliest, wirst du feststellen, die Gemeinde weiß von diesen Dingen sehr wenig. Seltsamerweise. Und es ist so, wenn du überwinden willst, in dem Moment, wo du deinen Fuß auf den Weg des Überwindens setzt, kriegst du diese Gaben. Du musst nicht erst alles überwunden haben und alles ist fix und fertig und dann kriegst du die Frucht. Nein, du kriegst sie in dem Moment, wo du dich entschließt, ich kehre um zur ersten Liebe. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich weiß, ich mache das auch nicht ohne. Keine Gemeindearbeit ohne erste Liebe. Schluss damit. Machen wir nicht. Wir ersetzen nicht die Liebe durch Arbeit. Das macht die Welt. Die ersetzt die Liebe durch Arbeit. Wir haben zu tun. Liebe stört nur. Habt ihr festgestellt, Politik? Das Wort Liebe kommt nie vor. Seltsam, ne? Wen soll man jetzt wählen? Ja, das ist wirklich schwierig. Wen soll man denn da wählen, ne? Wo dann so ein Wort gar nicht mal mehr vorkommt. Das stört ja nur den Betrieb. Wir wollen ja unsere Geschäfte betreiben und jetzt kommt Jesus mit Peitsche. Oh nein, schon wieder Jesus. Wir hatten alles so gut geregelt, hatten alles so gut im Griff. Die Gemeindearbeit lief so gut. Jetzt kommt Jesus dazwischen. Und sagt, also wenn ihr keine Buße tut, müssen wir uns leider trennen. Ja, ist erschütternd, oder? Aber so ist es und das ist wirklich, ja, deswegen rede ich's. Ich habe mir natürlich wieder alles andere vorgenommen, aber das ist so wichtig. Wenn du in der Sabbatzeit bist, du kommst wieder, wenn du ablegst, 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 die viele Arbeit, die viele Mühe, die Sorgen, wenn du das alles los bist, weißt du, was übrig bleibt? Liebe. Du merkst auf einmal, tief unter dem Berg von dem ganzen Zeug ist immer noch die Liebe. Denn die Liebe ist unzerstörbar. Die Arbeit wird vergehen, die Liebe nicht. Sie bleibt. Aber man kann sie vergessen, man kann sie verschieben, man kann sie übergehen. Das geht alles so leicht. Ne? Man kann ihr Gewalt antun, man kann sie... Und dann, ja. Aber wenn wir umkehren und sagen, nein, wir wollen eine Gemeinde der ersten Liebe sein. Das ist ein guter Titel, ne? Jesus-Gemeinde der ersten Liebe. Das wäre schön. Ja, aber dafür brauchen wir den Sabbat. Wir brauchen regelmäßig diesen Moment, diese Stunden, wie lange auch immer es braucht, abzulegen, abzulegen, herzugeben, Sorgen auf ihn zu werfen, bis wir wieder frei sind. Denn die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Ohne Freiheit wird die Liebe sich nicht ereignen. Das ist auch interessant. Man kann die ja nicht machen. So, wir haben heute Abend um 17 Uhr Zeit für Viertelstunde Liebe. Okay, klar, machen wir so. Ob die Liebe da mitmacht? Ich glaube nicht. Ja, Gott ist Liebe. Er ist das. Er ist das. Und wenn wir das verlieren, haben wir Gott verloren. Kann man sich vorstellen, dass es Gemeinden gibt, die Gott verloren haben? Oh ja, das ist so. Die haben auch noch die Bibel und die wissen das alles und so weiter, aber sie haben den Anschluss verloren. Die Beziehung ist nicht mehr da. Man ist sich entfremdet. Man müsste wieder von vorne anfangen. Und das ist, was Jesus gerne mit uns auch regelmäßig möchte. Wieder von vorne anfangen. Ein neuer Anfang. Klingt gut, ne? Und natürlich, wenn du 10 Jahre, 20 Jahre Gemeindearbeit hinter dir hast, ich sag euch, wir sind andere geworden. Wir sind nicht mehr dieselben. Und wir müssen anhalten. Ich glaube auch, eine Gemeinde als Ganzes braucht Sabbatzeiten. Sie braucht Zeiten, in denen sie dicht macht und sagt, wir machen keine Veranstaltungen mehr, wir treffen uns nur noch für die Anbetung, für nichts anderes. So und so lang werden wir nichts anderes tun. Keine Arbeit, keine Veranstaltung, nichts für andere. Wir werden nur Jesus nahe kommen. Und ihr werdet sehen, dieses wieder zu ihm kommen und auch wieder dieses Ablegen der ganzen Gemeindearbeit und all dieser Lasten und alles, was passiert ist. Und wir kommen als ganze Gruppe wieder in diese Intimität, in diese Nähe von Jesus und wir werden wieder normal. Wir werden wieder wir. Wir werden wieder echt. Wir werden wieder jung. Wir kriegen diese neue Kraft. Wir kriegen diesen Mantel wieder Kraft und Würde. Wenn der Sabbat gut gegangen hat, kommen wir so da heraus, mit Kraft und mit Würde. Und wir lachen der Zukunft entgegen. Und dann können wir wieder durchstarten, können wir weitermachen. Noch ein Wort zur Zukunft. Der Heilige Geist verkündet uns das Kommende. Aha, die Zukunft. Der Herr möchte uns auch gerne geben Zukunft und Hoffnung. So, das, was vor uns liegt, die Woche, um wieder auf das Persönliche zu gehen, die Woche, die vor uns liegt, der Geist weiß schon, ne, was kommt. Du nicht, er schon. Und er kann dich schon vorbereiten. Du kannst über diese Woche, die kommt, nachdenken. Du kannst sagen, Herr, was passiert in dieser Woche? Was kommt? Was geht? Und dann wird er dir dazu Dinge sagen. Und dann wirst du nicht unvorbereitet in jedes Dings reinlaufen. Du wirst schon wissen, was passiert, wenn es passiert. Das ist wunderbar, das ist großartig. Wir können schon wissen. Der Geist kann dir schon sagen, in dieser Woche wird der und der Termin kommen, der und der wird kommen. Es wird um das und das gehen. Und dann weißt du das schon. Und dann wird es dich nicht überraschen und dann wird es dich nicht, weiß ich nicht, wieder in die nächste Sorge katapultieren, weil du weißt schon. Du wusstest schon, dass es kommt. Mann, das ist eine großartige Sache, ne? Wir haben diese Möglichkeit durch den Geist, wir können schon etwas nach vorne schauen. Wir können schon fragen, Herr, was kommt, was kommt, was ist das, was kommt? Und er kann es uns schon sagen und schon zeigen und wir werden, je öfter wir das machen, werden wir auch sensibler. Wir werden das immer detaillierter erkennen, am Anfang nicht, aber dann doch. Wenn wir dabei bleiben, wird immer besser. Und da sind wir noch gar keine Propheten. Und wir wissen trotzdem schon, was kommt. Was haltet ihr von einer Gemeinde, die weiß, was kommt? Mann, das ist cool, das ist wirklich cool. Eine Gemeinde, die nicht überrascht wird, die schon weiß, was kommt. Die schon bereit ist. Boah. Da muss man beim nächsten Sabbat nicht mehr ganz so viele Sorgen abgeben. Ne? Es wird weniger, es wird besser. Wir werden schneller. Wir brauchen nicht mehr so lange, um den Ramsch loszuwerden. Es geht dann besser. Am Anfang dauert es. Am Anfang brauchen wir Zeit. Es wird dann besser. Wir werden geübt. Jetzt ist das in der Bibel wirklich ein Prinzip. Sabbat ist ein Prinzip. Und wir haben vorhin geredet, die Tamara und ich. Und ich habe ihr gesagt, dass Gott ja im Alten Testament gesagt hat, weil Israel dem Land seinen Sabbat nicht gegeben hat. Die sollten, glaube ich, alle 7 Jahre, oder was, sollten die das Land brach liegen lassen. Die sollten ihm seine Ruhe lassen. Geht ja gar nicht, ne? Produzieren müssen wir wie die Irren. Also die haben auch dem Land die Ruhe nie gegeben. 70 Jahre mussten sie nachholen. Stellt euch mal vor, Gott hat gesagt, weil ihr dem Land die Ruhe nicht gegeben habt, schaffe ich euch raus, damit das Land seine Ruhe nachholen kann. Boah, 70 Jahre. Es gibt wohl noch andere Begründungen für diese 70 Jahre. Aber an einer Stelle sagt Gott das. Er sagt, ihr habt dem Land den Sabbat nicht gegeben. Glaubt ihr, dass Gott den Sabbat ernst nimmt? Oh Mann, das klingt aber unheimlich ernst, ne? Auch das Land braucht seine Ruhe. Alles braucht seine Ruhe. Und man muss es liegen lassen und in Ruhe lassen. Und dann regeneriert es sich. Und dann wird es desto mehr Frucht bringen, als wenn man immer auf die Frucht beharrt. Ja. Sabbatprinzip, habe ich jetzt gesagt. Habe ich gut gesagt. Schreibt es euch hinter alle eure Ohren. Es ist sowas von wichtig. Die Gemeinde kann nur die Gemeinde sein aus der Ruhe. Das geht nicht anders. Wenn wir nur arbeiten, 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 dann sind wir am Ende, haben wir die Liebe verloren. Am Ende wissen wir nicht mehr, wer wir wirklich sind. Am Ende wissen wir nicht mehr, warum wir das alles tun. Am Ende dreht die Gemeinde sich um die Gemeinde. Nicht um Jesus. Die Gemeinde dreht sich um die Gemeinde. Kennt ihr Gemeinden, die sich um die Gemeinde drehen? Oh Mann, ich kenne überhaupt gar keine andere, muss ich sagen. Alles dreht sich um die Gemeinde. Und der Gemeindebrief, alles dreht sich um die Gemeinde. Jesus wird da also schon bald gar nicht mehr erwähnt, bei manchen schon lange nicht mehr. Alles geht um die Arbeit und die Gemeinde und was in der Gemeinde los ist und was wir machen und da und dies und das. Und du denkst dir, Jesus kommt hier komplett nicht mehr vor. Die Gemeinde dreht sich um die Gemeinde. Die Gemeinde hat Jesus ersetzt. Kommt zur Gemeinde. Nein, kommt zu Jesus, wäre der richtige Spruch. Ne? Kommt zu Jesus. So, er, ne? Nicht wie er, ne? Kommt zu Jesus. Es ist so, und das geht unmerklich, dieser Prozess, dass man am Ende sich total um sich selber dreht. Kennst du als Familie auch, geht in jeder Beziehung. Ne? Auf einmal dreht man sich nur noch im Kreis und rennt im Kreis und fragt sich, wann komme ich denn mal endlich an? Ja, da kommst du nirgendwo an. Ne? Mama, wann sind wir endlich da? Ja. Hamsterrad, wann sind wir endlich da? Ja, gut. Ja, das wollte ich euch sagen. Vielleicht habe ich noch vieles anderes euch zu sagen, aber das ist sehr wichtig. Ruhe, kommt zur Ruhe. Kommst du zur Ruhe, kommst du auch wieder in dieses Gewand der Kraft und der Würde und kannst dem kommenden Tag entgegen lachen. Und Jesus möchte gerne so eine Braut haben, oder? Eine mächtige Frau, deren Gewand Kraft und Würde ist und die lachen kann. Wäre schön, ne? Ja, für mich muss ich, nun gut, ich habe immer im Krankenhaus gearbeitet, für mich ging weder der Samstag noch der Sonntag. Aber ich habe für mich Folgendes gefunden, es ist ein Prinzip. Es ist nicht unbedingt dieser Tag oder diese Stunde, sondern dass du überhaupt. Vielleicht kommt jemand besser in die Ruhe an diesem Tag und jemand anders an einem anderen. Manche besser morgens, manche besser abends, manche besser. Es ist unterschiedlich, aber wichtig ist, dass wir in diese Ruhe kommen und dass am Ende diese Ruhe sogar sich ausbreitet. Und am Ende ist unser ganzes Leben Sabbat.
Bei mir steht drin 70 Jahre und das wären eigentlich praktisch 94 Jahre.
Ja, genau. Ja, in dieser ganzen Zeit, diese ganze Zeit haben, wurde dem Land sein, seine Ruhe nicht. Ja, 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 genau. Ungeheuerlich. Auch die Dimensionen, ne? Ungeheuerlich. Ja. Und es ist etwas, das ich hab versucht, in meiner Gemeinde das einzuführen, wo ich noch Gemeindeleiter war, habe ich gesagt, wir wollen mal in diese Ruhe kommen. Ging gar nicht. Also das haben die überhaupt nicht mitgemacht. Ja, aber wir müssen doch unseren Gottesdienst haben, wir müssen doch dies, wir müssen. Und ich sagte, oh, ihr müsst aber echt viel, ne? Und wenn wir jetzt auf einmal hier irgendwie keine Veranstaltung machen, dann kommen die Leute nicht mehr wieder. Und ich habe gemerkt, die Geschäftsmentalität war schon wieder reingekrochen, ne? Wir waren schon wieder kein Haus des Gebets mehr, sondern wir mussten jetzt hier was verkaufen und wir mussten hier was ins Schaufenster stellen. Wir mussten Erfolg haben und wir mussten hier die Leute bei der Stange halten. Mit Programmen vom Krabbel bis zum Senior musste alle bedient werden und dann mussten wir, was wir alles mussten, um eine richtige Gemeinde zu sein, ne? Ja, also Ruhe war sowas von fremdartig, in die Ruhe kommen. Aber ich bin der Überzeugung, wenn wir das im Glauben tun, auch als Gruppe, als Gemeinde, werden wir danach desto mehr Frucht bringen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir am Ende sowas von ausgelaugt sein, sowas von erschöpft, dass wir uns denken, nee, also diese Gemeinde, schauen wir mal nach einer anderen. Und so geht das. Und dann finden wir dort wahrscheinlich Ähnliches. Oder wir gründen eine neue und wollen alles besser machen. Und landen im selben Fahrwasser. Ja. Gut. Singen wir noch ein Lied? Ja. Gut, das, was ich euch gesagt habe, ist ein Gemeindegeheimnis. Die Ruhe ist ein Geheimnis. Wenn wir sie nicht achten, werden wir vor die Hunde gehen. Und wir werden unser Gewand verlieren von Kraft und Würde. Und wir werden nicht mehr viel zu lachen haben. Wir werden in den Problemen ertrinken. Wir werden untergehen in dem Sturm. Und wir haben nicht mehr die Kraft aufzustehen und zu sagen, sei still. Wir können nicht mehr. Ja, immer. Das war jetzt immer persönliche Ebene, Gemeindeebene. Ist das genau gleich? Ne? Denn die Gemeinde ist wie wir.